Das Endergebnis war, die Frau Lusiak, die kann nicht mehr Schwester Sandra sein und kann nicht mehr zurück ins Krankenhaus. Ich habe mich da auch sehr angestrengt in dieser Testung. Und es ist dann einmal auch in einer Panikattacke geendet, weil einfach dann meine Energie von jetzt auf gleich so weg war bei einem Bettschieben. Und mein Körper ist dann ja in so eine Schutzreflex reingekommen. Und dann war es die Panikattacke und dann haben wir auch abgebrochen.
Die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen. Bei den vielen Betroffenen, aber auch für uns als Gesellschaft. Lockdowns und Schulschließungen, Long-Covid und die Corona-Impfung. Was Menschen heute darüber erzählen, davon handelt dieser Podcast. Von und mit Nabil Attassi.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Das will ich auch zur Maske und anderen Debatten sagen, dass wir miteinander wahrscheinlich viel verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Die Belange der jüngeren Generation sind nicht genügend gesehen worden.
Corona. Was ist geblieben? Ein Podcast des SWR.
Sandra Lusiak leidet seit über 3 Jahren unter Long-Covid bzw. Post-Covid. Vor 2 Jahren im Februar 2022, da war sie schon mal bei uns und hat ihre Geschichte erzählt. Als alles anfing, da war Sandra Ende 20, arbeitete als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf einer Herzchirurgie. Eine lebensfrohe, junge Frau, sehr aktiv, voller Energie. Ja, und angefangen hat dann bei ihr alles 2020 mit einer schweren Corona-Infektion, von der sie sich dann auch lange nicht erholt hat. Und dann kamen ständige Müdigkeit und Konzentrationsschwäche dazu. Im September 2022 kam Sandra Lusiak dann zum ersten Mal zu uns und erzählte ihre Geschichte.
Also ich musste mich halt aufbocken mit so mehreren Kissen, damit ich im Halbsitzen schlafen konnte. Und wenn dann natürlich nachts die Kissen verrutscht sind, dann rutscht man natürlich auch runter, dann liegt man flacher, dann ist wieder, als ob der Elefant einem auf der Brust steigt. Und dann wacht man auf mit Atemnot. Also das ist wie, als ob einem jemand den Mund zuhält. Und ich wohne alleine. Dementsprechend ist da halt auch irgendwie keine Sicherheit. Und dann musste man sich da immer ja wieder alleine aus diesen Panikmomenten rausholen, ne? Weil wen ruft man nachts um 3 an?
Die ganze Geschichte vom Anfang ihrer Long-Covid-Erkrankung könnt ihr in der ersten Staffel des Corona-Podcasts mit ihr online bei uns im Netz und in der ARD-Audiothek hören. Jetzt nach 2 Jahren haben wir uns nochmal getroffen. Wir wollten einfach wissen, wie es Frau Lusiak heute geht, wie sich ihre Geschichte weiterentwickelt hat. Ja, das war ein sehr intensives Gespräch. Es ist ja in der Zwischenzeit auch viel passiert. Mir gingen während des Gesprächs wirklich alle möglichen Dinge durch den Kopf. Gleichzeitig musste ich aber ganz gespannt zuhören, welche Erfahrungen Sandra Lusiak gemacht hat. Aber das hört am besten selbst im Gespräch. Hallo und herzlich willkommen, Sandra Lusiak.
Hallo, danke für die erneute Einladung.
Ja, und schön, dass Sie wieder gekommen sind. Sie waren vor ziemlich genau 2 Jahren hier bei uns im Corona-Podcast und damals schon über 1 Jahr an Long- bzw. Post-Covid erkrankt oder von Long- bzw. Post-Covid betroffen. Und Sie haben damals Ihre Geschichte erzählt und jetzt freue ich mich sehr, dass Sie heute wieder da sind und uns nochmal auf den neuesten Stand bringen, wie es bei Ihnen gelaufen ist. Ich kann mich erinnern, Sie haben damals, kurz nachdem Sie bei uns waren, ich glaube sogar am nächsten Tag, gab es den dritten Versuch, wieder in die Arbeit reinzukommen. Sie sind gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, waren in der Herzchirurgie tätig. Wie ging das weiter?
Nicht so erfreulich. Also ich habe mich ja total gefreut, wieder zu arbeiten und habe dann den dritten Arbeitsversuch gestartet. Der ging ungefähr 2 Monate und auch da kam ich nicht über eine Belastung von 3 Stunden hinaus, weil ja das Ziel war, wieder mich in vollwertige Pflege zurück ans Bett zu bringen. Und das hat nicht geklappt. Und im Mai bin ich dann zu meiner Hausärztin gegangen und habe halt darum gebeten, das Hamburger Modell, so nennt sich ja diese sanfte Wiedereingliederung, zu verlängern. Und da hat sie gesagt, sie wird es nicht verlängern, weil wenn ich das jetzt schon wieder verlängere, ist es eher ein Zeichen dafür, dass es überhaupt gar nicht klappt und dass wir nach einer anderen Lösung suchen müssen und dass dieser Weg zurück ins Krankenhaus aus ihrer Sicht eher nicht besteht. Und dementsprechend muss ich dann dieses Hamburger Modell abbrechen, mich wieder mit der Berufsgenossenschaft auseinandersetzen, weil die hat ja damals meinen Fall betreut. Mhm. Und die haben dann eine Testung eingeleitet, um zu schauen, ob die Einschätzung von meiner Hausärztin richtig ist. Und dann musste ich für 2 Tage in so ein Reha-Zentrum, was Arbeitsbelastungen erprobt. Also die ist ein wildes Reha-Zentrum mit Modellen von Dächern und also eigentlich so für handwerkliche Berufe, um zu schauen, ob einzelne Tätigkeiten wieder gehen. Und Krankenschwestern wurden jetzt so noch nicht geprüft. Deswegen mussten die da ein bisschen für mich basteln. Und dann haben wir aber typische Tätigkeiten geübt. Betten machen, Betten schieben, reanimieren, Strecke laufen.
Laborsituation,
genau.
Was man einfach so mal üben kann. Mhm.
Genau, dabei wurde ich dann gemonitort mit Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz und auch subjektive Einschätzung von mir. Und ich war natürlich die ganze Zeit unter Beobachtung von einem Physiotherapeuten, der das dann auch noch seine Fremdeinschätzung gegeben hat. Und genau, Treppensteigen war drin, Laufen war drin. Es wurden auch Kraftübungen gemacht, um zu schauen, wie weit können meine Muskeln. Und ja, das waren alles nicht so gute Testergebnisse. So dass dann das Endergebnis war, die Frau Lusiak, die kann nicht mehr Schwester Sandra sein und kann nicht mehr zurück ins Krankenhaus. Ich habe mich da auch sehr angestrengt in dieser Testung. Er meinte auch, ich sollte bis zum Rande gehen, damit er sieht, bis wohin es geht. Und es ist dann einmal auch in einer Panikattacke geendet, weil einfach dann meine Energie von jetzt auf gleich so weg war bei einem Bettschieben. Und mein Körper ist dann ja so eine, in so eine Schutzreflex reingekommen. Mhm. Und dann war es die Panikattacke und dann haben wir auch abgebrochen.
Ich erinnere mich, Sie waren damals so frohen Mutes, als es losgehen sollte, haben sich richtig gefreut, auch wieder arbeiten zu gehen, weil Sie ja Ihren Beruf, also Gesundheits- und Krankenpflegerin zu sein, oder wie Sie sagen, Schwester Sandra zu sein, das haben Sie ja wirklich geliebt. Wie ging denn das dann vonstatten? Also es war im Februar 22, waren Sie hier und dann am nächsten Tag sollte es losgehen. Als Sie dann dahin kamen, wie war das dann? Also sozusagen nochmal einen Schritt zurück, bevor Sie dann in diese Testung gegangen sind.
Erstmal war es ganz schön. Ich weiß, ich hatte damals ein neues Team, weil ja so viele ArbeitskollegInnen gewechselt hatten. Dementsprechend war es irgendwie nochmal wie so ein Neuanfang, wo ich so ganz frisch starten konnte mit allen. Aber ich konnte halt nicht keine Leistungen erbringen. Ich habe dann so Hilfsarbeiten gemacht, Tabletten gestellt oder ein bisschen Sachen hin und her aufgeräumt und manchen KollegInnen den Rücken freigehalten, aber nicht wirklich adäquat am Patienten oder am Bett gearbeitet. Und dementsprechend war das dann ja auch für meine Leitung nicht so ein gutes Zeichen. Und da haben viele Gespräche stattgefunden. Und ich habe ja auch vorher die 2 Jahre die Fachweiterbildung gemacht für onkologische Fachkrankenpflege und hatte eigentlich Modelle im Kopf, wie ich das jetzt hier vielleicht einbringen kann, ohne direkt am Bett zu sein. Das war aber nicht gewünscht und deswegen waren dann irgendwann die Fronten auch sehr verhärtet, weil ich halt sagte, ich kann nicht zurück ans Bett und meine Leitung wollte mich aber zurück ans Bett und wollte mir nichts anderes geben. Und das hat es dann natürlich auch emotional schwieriger gemacht.
Ja, fehlte da auch so ein bisschen die Unterstützung jetzt Ihrer Vorgesetzten damals? Hätte man das vielleicht schaffen können, wenn die gesagt hätten, na gut, wir gucken mal, ob man für dich oder für Sie jetzt vielleicht ein alternatives Modell findet?
Ja, also ich glaube schon, Uniklinik ist groß und ich glaube, man hätte da was finden können. Ich kann jetzt ein bisschen spoilern, ich habe was gefunden, aber so auf eigene Faust und das war sehr anstrengend, weil ich da meine wenigen Energiereserven dann total da reinstecken musste. Und zum Glück habe ich durch diese onkologische Fachweiterbildung sehr, sehr viele Menschen kennengelernt in der Uniklinik und konnte dann halt die alle aktivieren und sagen, hey, habt ihr eine Idee, wo kann ich hin? Das und das sind meine Einschränkungen, das und das kann ich wahrscheinlich oder wünsche ich mir, dass ich das kann. Und dann hat sich auch was gefunden.
Die Fachweiterbildung hatten Sie ja schon im Hinblick darauf gemacht, dass es vielleicht auch eine andere Tätigkeit für Sie geben könnte. Also genau. Ein bisschen auch schon eine Vorahnung gehabt, dass es vielleicht auch schief gehen könnte damals?
Ich weiß nicht, ob das, nicht schief gehen. Also ich glaube, es war großes Glück, dass ich diese Fachweiterbildung vorher fertig hatte, sonst könnte ich den Job, den ich heute mache, nicht machen, weil dann hätte ich diese Qualifikation nicht. Und ich habe damals, habe ich eine Münze geworfen, ob ich jetzt die onkologische Fachweiterbildung mache oder ob ich jetzt die Pflege nochmal studiere, weil dann dieser Studiengang ganz neu da war.
Das war wann genau? War das nach dieser Testung, dass Sie das gemacht haben?
Nee, das war schon davor, ne? 2017, glaube ich, habe ich mich dafür entschieden.
Ah, das war also eine glückliche Fügung noch vor Corona.
Genau, das war noch vor Corona. Also die Fachweiterbildung hätte ich in Corona auch gar nicht geschafft, auch kognitiv nicht. Und da braucht man ja auch praktische Einsätze und rotiert durchs Haus und ist auf verschiedenen Stationen in Pflegetätigkeiten. Und ich habe das Oktober 2020 abgeschlossen und im Dezember 2020 habe ich mich ja mit Corona infiziert. Also es war wirklich kurz vor knapp fertig. Und zum Glück hatte ich dann dieses zusätzliche Examen in der Tasche.
Also wenn Sie heute so draufschauen, dann war es wirklich eine glückliche Fügung. Dann gab es diesen Test und Sie haben festgestellt, es geht nicht mehr.
Mhm.
Ich kann nicht mehr diesen Beruf so weitermachen. Was war das damals für ein Gefühl? Also war das eine schwere Zeit auch, das zu akzeptieren?
Ja, also es war ziemlich niederschmetternd tatsächlich. Also ich bin damals auch durch eine Fügung zur Krankenpflege gekommen. Eigentlich wollte ich Hebamme werden. Und damals brauchte man entweder Abitur oder eine Krankenpflegeausbildung. Hatte ich beides nicht und habe gedacht, ich mache die Krankenpflegeausbildung. Habe ich schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ich hatte keine Lust, noch weiter in die Schule zu gehen. Und ja, dann hat mir die Krankenpflege so gut gefallen, dass ich dann noch mal ein halbes Jahr lang Hebammenausbildung ausprobiert habe. Das dann habe aber sein gelassen, weil ich gemerkt habe, nee, Kreißsaal ist nicht der Ort. Und bin dann zurück in die Krankenpflege und das war wunderbar. Also es war mein Traumberuf, ganz zufällig. Den habe ich jetzt nicht fokussiert, aber habe da meinen Platz gefunden.
Was haben Sie dann gemacht in dem Moment? Also wir sind jetzt, glaube ich, Mitte 2022 ungefähr.
Ja, genau. Ja, genau. Die Testung war im Mai und genau danach habe ich mich dann halt informiert, was kann ich machen? Und dann kam das Thema Umschulung auf den Tisch.
Wo kam das auf den Tisch? Also hatten Sie da jemanden, an den Sie sich auch wenden konnten,
ja,
der das begleitet hat, diesen Prozess?
Genau, ich war die ganze Zeit von der Uniklinik aus, war ich in dem BEM, in dem beruflichen Eingliederungsmanagement. Und die haben natürlich einen auch beraten. Und ich hatte eine ganz, ganz tolle Sachbearbeiterin, die sich wirklich alle zwei Monate mit mir zusammengesetzt hat und gesagt, okay, was können wir machen? Wo kann ich Hilfe leisten? Und zum Thema Umschulung war dann so, okay, was interessiert dich noch? Und ich habe gedacht, nichts. Also so.
Ich will nur das machen.
Genau, ich kenne nur das Krankenhaus, ich kann dieses Patientensetting und dieses Medizinische und ich weiß nicht, ob ich irgendwas anderes kann oder ob ich noch irgendwas anderes lernen kann, vor allen Dingen jetzt mit meinen Einschränkungen, das ist ja so schwierig. Und dann war ich so, ja gut, aber ich könnte Pflegepädagogik studieren und dann an die Schule gehen und den neuen Auszubildenden von meinen Erfahrungen erzählen und die unterrichten. Und das habe ich gedacht, okay, das würde gehen, das Studium kostet aber.
Mhm.
Und
ich erinnere das, ja. Wir hatten damals, wir hatten ja immer wieder Kontakt,
ja,
mal
genau.
Kurz so geschrieben hin und her.
Ja.
Und das erinnere ich, dass Sie mir das damals dann erzählt hatten. Wie,
genau.
Wie ging es dann weiter? Also mussten Sie da dann auch eine finanzielle Anstrengung unternehmen, um das machen zu können? Oder
ja,
haben Sie sich dagegen entschieden?
Ich habe einen Antrag gestellt bei der Berufsgenossenschaft auf Umschulung und die haben dann gesagt, oh, da müssen wir erstmal prüfen, ob wir dafür überhaupt zuständig sind und ob wir das überhaupt finanzieren. Und dann ist dieser ganze Ball ins Rollen gekommen, von dass die Berufsgenossenschaft alles nur noch abgelehnt hat und auch in Frage gestellt hat, ob das überhaupt Post-Covid ist, ob das nicht eher ein Burnout war, weil die Pandemie war ja sehr, sehr anstrengend für alle KrankenpflegerInnen. Und dann habe ich gesagt, aber ich war ja gar nicht da in der Pandemie, also ich war ja zu Hause krank und jetzt stehen halt so Gutachten gegen Gutachten und
das
Aussagen
ging
gegen
los.
Ja, da
also
ging
das heißt,
dieser ganze Horror los.
Das wieder in Zweifel gestellt, was eigentlich schon klar war.
Genau.
Dass Sie unter dem Post-Covid-Syndrom, Long-Covid-Syndrom leiden, das wurde dann, als es ums Geld ging, tatsächlich nochmal in Frage gestellt.
Genau. Ja. Also dieses Verletztengeld haben die anderthalb Jahre lang ohne Probleme bezahlt. Und dann, wo es drauf hingehen, was machen wir jetzt in Zukunft? Ist es eine Umschulung? Ist es eine Teilrente? Ist es eine Frührente? Und ich habe mich ja gegen dieses Wort Rente sehr gesträubt und dachte so, oh mein Gott, nein. Mhm. Ich will ja zurück ins Arbeitsleben.
Aktiv.
Ne? Genau, und nicht jetzt eine Rente beziehen und irgendwie zu Hause rumsitzen. Bin ich ja nicht. Und da ging dieses wirklich furchtbare Bürokratendschungel los. Die Berufsgenossenschaft hat zwei Gutachterverfahren nochmal auferlegt und die habe ich halt beide mal abgelehnt und bin jetzt auch mit dem Anwalt da dran und sowas alles, weil die Berufsgenossenschaft mich nur von Psychiatern begutachten lassen möchte und dann ist ja der Weg quasi schon ein bisschen vorbestimmt, genau,
in welche
wohin
Richtung
es geht.
Ja.
Genau.
Und ist das ein Problem, das viele haben? Oder also gehen Sie da gerade voran oder haben Sie von vielen gehört, die auch ähnlich Probleme haben und auch mit Anwälten agieren müssen?
Ja, also mein Anwalt an sich, der hat, glaube ich, gerade ungefähr 20 Verfahren laufen gegen die Berufsgenossenschaft, auch bei der ich bin. Es gibt ja verschiedene Stellen. Und das war auch ein Glücksgriff, dass ich den mir über Google rausgesucht habe. Dass der sagt, jo, er hat schon ein Verfahren mit der Berufsgenossenschaft in NRW. Und er sagte, bei allen seinen Mandanten ist genau die gleiche Masche. Alles wird psychosomatisch abgestempelt, alle haben Burnout und keiner von den Mandanten hätte Post-Covid. Obwohl die Symptome und Arztbriefe was anderes sagen und alle ärztlichen Zweigstellen, die jetzt nicht von der BG, von der Berufsgenossenschaft bezahlt werden, bescheinigen mir auch Post-Covid und ich habe den ICD-Code. Nur die ganzen BG-Kliniken, die nicht. Für die bin ich psychosomatisch, für die habe ich ein Problem, weil, also ein Psychologe hat mal zu mir gesagt, mein größtes Problem wäre, dass ich 30 bin und keine Kinder und nicht verheiratet, weil damit hätte ich ja ein riesengroßes Loch in meinem Leben. Das versuche ich gerade mit einer Krankheit, die es nicht gibt, zu füllen. Und so saß ich da und dachte, ah ja, gut. Und dann gibt's eine andere Freundin, die war auch beim gleichen Psychologen. Der wurde gesagt, ah, sie sind 33 und haben ein Kind, das ist 7. Das ist natürlich auch sehr anstrengend. Also, was genau ist jetzt unser Problem? Dass wir Kinder haben oder dass wir keine Kinder haben, ne? Und so wird man da abgestempelt von der Berufsgenossenschaft.
Egal, ob man ein Kind hat oder nicht.
Genau.
Beides wird
ist egal.
Wie erklären Sie sich das, dass Sie einerseits Akzeptanz haben, Sie haben Akzeptanz in Ihrem Job gefunden, jetzt da, wo Sie sind. Sie haben Akzeptanz gefunden bei den behandelnden Ärzten. Sie haben Akzeptanz gefunden in Ihrem Freundeskreis. Warum ausgerechnet die Berufsgenossenschaft? Weil es dann am Ende ums Geld geht?
Ja. Also für mich ist das eine totale Geldfrage. Und ich glaube auch die Masse für die Berufsgenossenschaft. Ich sehe natürlich nur mein kleines Schicksal und ich fühle nur mich. Und die Berufsgenossenschaft hat wahrscheinlich tausende Anträge da auf dem Tisch liegen, die alle sagen, ich habe Post-Covid und ich möchte eine Umschulung oder diese Verletztenrente oder was auch immer, ne? Und diese Verletztenrente, die würde mir ja, wenn es eine Berufserkrankung ist, bis, ich glaube, bis Lebende würde mir die zustehen. Und ich dürfte mit dieser Rente aber trotzdem weiterhin noch arbeiten. Das ist ja dann wie so eine Art Abfindung oder Schadensersatzgeld, sowas in der Art. Und das würde mir natürlich finanziell mein Leben ein bisschen erleichtern, weil dann könnte ich auch meinen Job reduzieren.
Also das würde auch neben der jetzt Arbeit, neben dem Gehalt trotzdem noch greifen.
Genau, ja, richtig. Und das würde mir natürlich auch dann mehr Lebensqualität zurückgeben und ich könnte mich noch mehr auf meine Heilung und auf meine Entspannung und auf meine Achtsamkeit konzentrieren. Weil natürlich ist auch so 8 Stunden am Tag arbeiten, ist halt zehrend und anstrengend. Und ja, dass die BG da immer dann diese Gutachter auch irgendwie nur einmal im Jahr mir hinstellt, dann lehne ich die ab und schlage denen auch wen anders vor. Dann schweigt die Berufsgenossenschaft mich wieder ein Jahr lang an und sagt nein. Dann kommt der nächste Vorschlag und irgendwie, ja.
Also es ist schon noch, wäre ein wichtiger Schritt zur Akzeptanz, dass es eben nicht irgendwie ein Ego-Trip ist, ich brauche mehr Entspannung, ich brauche mehr Zeit für mich, muss mich auf mich konzentrieren, sondern dass es tatsächlich eine Ursache dafür gibt und dass es notwendig ist.
Ja, total. Also
das ist schon noch wichtig, diesen, ich nenne es jetzt mal, diese Auseinandersetzung irgendwie zum Guten zu drehen.
Genau, also ich bin ja nicht die einzige Pflegekraft in Deutschland, die ihre Arbeitszeiten reduziert, weil es anstrengend ist. Es gibt Leute, die machen das, weil die halt sagen, ich brauche mehr Freizeit. Ich sage nicht, ich brauche mehr Freizeit, ich sage, ich brauche mehr Heilung und ich brauche mehr Zeit für mich. Hätte ich diese Erkrankung nicht, würde ich wahrscheinlich nicht reduzieren. Weiß ich nicht, steht in den Sternen. Ich habe halt jetzt, wenn ich reduziere, eine finanzielle Einbuße durch die Erkrankung und nicht durch meine eigene freie Entscheidung. Und das ist für mich so der Unterschied.
Können Sie sich das heute in der Rückschau erklären, warum damals dann plötzlich diese Geldfrage oder diese Rechtfertigungsfrage wieder aufkam?
Also die Erklärung, die ich bekommen habe von Insider-Infos, ich habe ja auch so ein bisschen meine Kontakte, war, dass sich halt sehr, sehr viele Leute mit der Berufserkrankung Post-Covid gemeldet haben, sei es jetzt KindergärtnerInnen oder andere Pflegekräfte, LehrerInnen, und dass auf einmal die BG total überlaufen war. Und ich war ja eine der ersten.
Berufsgenossenschaft.
Genau. Genau. Und eine der ersten damals und im April 21 habe ich das ja ganz, ganz schnell bescheinigt bekommen. Yo, du hast die Corona-Infektion, das ist eine Berufserkrankung, alles kein Problem, wir zahlen für dich. Und dann wurde es ja immer, immer mehr und das wird sehr, sehr teuer für die Berufsgenossenschaft. Und deswegen versuchen die erstmal jetzt gerade alle abzuschmettern. Also ich bin ja auch in einer Selbsthilfegruppe und alle werden gerade abgeschmettert.
Sie reden von jetzt, also ist das immer noch ein Problem,
ja.
Nach wie vor.
Ja.
Unter welchen Umständen ist denn das gewesen, also dann so Mitte 2022, da waren Sie schon über ein Jahr betroffen. Also welche Symptome hatten Sie denn dann in der Zeit, als es plötzlich losging, dass Sie dann so Verwaltungsdinge machen mussten und für irgendwelche Dinge kämpfen mussten?
Immer noch voran die chronische Fatigue. Diese Belastungsintoleranz mit Konzentrationsschwierigkeiten, wahnsinnig schnell ermüdend sein, total hohes Ruhebedürfnis, immer noch eine Belastungsdyspnoe und eine Belastungstachykardie und allgemein, also wenn ich mich also lange konzentriere.
Luft bekommen, Herzrasen gehabt.
Genau, körperlich mich nicht anstrengen können, aber auch kognitiv. Ne? Wenn etwas zu lange kognitiv anstrengend ist, dann ermüdet mich das auch noch obendrauf. Auch das Emotionale, also Emotionen sind anstrengend.
Ja. Ist, wie das heute so ist, da sprechen wir gleich drüber. Wir bleiben nochmal kurz bei Ihrer Geschichte, wie es dann weiterging. Also wurde das dann am Ende bewilligt? Also konnten Sie dann diese Umschulung machen?
Nee, es läuft immer noch.
Also Sie konnten die nicht machen?
Nein.
Wie ging es dann weiter jetzt für Sie?
Für mich ging das so weiter, ich habe ja dann auf Instagram und Facebook weiterhin gepostet von meinem Zustand und da hat mir eine Ärztin aus Bamberg geschrieben, die ich glücklicherweise kenne über die Uniklinik Köln, weil die war damals Assistenzärztin bei uns in der Kardiologie, die arbeitet jetzt in Bamberg auf der integrativen Station und hat zu mir gesagt, sie behandeln Post-Covid-PatientInnen und das ist teilweise sehr erfolgreich und ob ich das nicht mal ausprobieren möchte. Mhm. Und da habe ich gesagt, klar, ich mache alles mit. Habe dann die Kostenübernahme an die BG geschickt, ob die mich 14 Tage ins Krankenhaus schicken nach Bamberg. Und da hat die BG mir geantwortet, sie sehen keine medizinische Indikation. Und dann hat meine Krankenkasse das übernommen. Und dann habe ich eine Einweisung gekriegt vom Hausarzt und bin dann nach Bamberg. Für 14 Tage ist der Aufenthalt. Und da war mein persönlicher Gamechanger, die Hyperthermietherapie, also künstliches Fieber. Und das hat mich wirklich aufgebaut und so richtig was bewegt, sodass sich meine Gehstrecke verbessert hat, dass sich meine körperliche Mobilisation verbessert hat, meine Kognitivität hat sich verbessert.
Wie funktioniert das mit der Hyperthermie?
Man liegt auf so einer Art Hängematte, nackig, und wird von unten mit Infrarotlampen erhitzt, sodass die Körpertemperatur, die Kernkörpertemperatur auf jeden Fall so um die 38,5, wenn nicht sogar höher gehen sollte.
Das ist schon gewaltig.
Ja, super anstrengend.
Anstrengend, ne?
Ja. Also das dauert dann nämlich so eine Stunde, die man da liegt.
Viele denken jetzt an Sauna wahrscheinlich gerade. Ist es so ein ähnliches Feeling? Anderes Feeling?
Ist furchtbar einengend, weil man von oben auch noch zugedeckt ist mit so einer mit so einer Decke, diese Folie, die Gold und Silber ist, die man auch im Auto hat.
Ja.
Und man darf sich nicht bewegen, man ist zugedeckt, alles so drunter.
Eigentlich so eine Feuerdecke.
Mhm.
Ja.
Dementsprechend ist es eher so lebendig gekocht werden und nicht Sauna, sondern wirklich unangenehm. Man hat so Fluchtreflexe, kann aber nicht weg, man schwitzt wie Sau.
Warum kann man nicht weg? Ist man fixiert?
Naja, man muss halt da liegen bleiben, ne? Man ist ja auf dieser Hängematte, sonst hat es gar keinen Sinn.
Ja.
Ja. Und das war in diesen 14 Tagen, war das zweimal angedacht, diese Therapie. Die erste Sitzung habe ich, glaube ich, nach einer halben Stunde abbrechen müssen, weil die mich so schnell erhitzt haben, dass ich halt ins Delir gefallen bin. Und
also zu schnell erhitzt.
Genau, zu schnell. Und beim zweiten Mal haben wir dann das Ganze langsamer gemacht und dann war es auch erfolgreich. Dann habe ich aber noch 3 Tage nachgefiebert, wo auch der Oberarzt meinte, das wäre jetzt eher ungewöhnlich, sollte nicht so sein.
Na, ich erinnere mich, dass Sie mir damals erzählt haben, als es anfing, vor 3,5, 4 Jahren, da hatten Sie auch immer so hohes Fieber,
ja.
40 Grad und mehr. Und mussten sich immer wieder mit Fiebersenkern runterbringen, weil das so anstrengend war.
Ja, genau. Und das war jetzt dann nochmal fokussiert, künstlich herbeigeführt, plus hochdosierte Vitamin-C-Infusion. Und der Sinn dahinter ist ja dann, dass das Immunsystem einmal ordentlich angekurbelt werden sollte und so die Selbstheilungskräfte aktivieren. Und die Theorie, dass noch so kleine Corona-Zellen irgendwo stecken geblieben sind und dann für diese Mikroentzündungen in den Venen sorgen und dass man da nochmal gezielt hingeht und sagt, okay, Immunsystem, räum da nochmal auf. Und das war auf jeden Fall der Fall bei mir, so dass ich halt alle Symptome verbessert haben. Die waren nicht weg, aber die waren verbessert und viel besser handelbar für mich. Also ich bin nicht mehr so schnell ermüdet. Ich konnte meine Pausen anders setzen, ich konnte meine Gehstrecke verlängern und ich habe mich kräftiger gefühlt, ich habe mich auch wacher gefühlt. Meine Augen sind auch aufgeklärt, also ich kam nach Hause und alle meinten so, wow, du siehst wahnsinnig erholt aus. Und ich sah halt anderthalb Jahre vorher nicht erholt aus. Ne? So, ich war halt anderthalb Jahre fertig, dann war einmal Bamberg und danach kam ich raus und war so, wow, cool, ich kann wieder ein bisschen mehr am Leben teilhaben, auch mit meinen Freunden und Privates. Und
also vor 18 Monaten ein echtes Schlüsselerlebnis, zum Positiven hin.
Ja.
Und war das auch nachhaltig? Also hält das bis heute vor?
Wir mussten noch einmal nachjustieren. Ich war noch ein zweites Mal in Bamberg, weil ich auch noch zwei weitere Corona-Infektionen hatte.
Wann war das dann ungefähr?
Die Corona-Infektion, die waren im Oktober 22 und im Februar 23.
Mhm. Ja. Also für diejenigen, die uns nicht sehen können, es ist nach wie vor so, dass es mit dem Merken so ist, die müssen sich die Sachen schon noch aufschreiben, um auch den Zeitstrahl selber noch nachvollziehen
voll
zu können. Also hier liegen zwei Zettel, sonst geht's nicht.
Ich komme dann auch durcheinander.
Ja.
Also ich merke das auch selber, so Sachen, die vor einer Woche passiert sind, die ich dann manchmal Freunden erzähle, die sagen, ach, wann war denn das? Und dann war ich so, länger her, keine Ahnung, das fehlt mir manchmal noch so ein bisschen.
Also Erinnerungsschwierigkeiten und Lücken, die sind nach wie vor da.
Ja.
Wie anstrengend ist denn jetzt so ein Gespräch, wenn wir jetzt hier uns eine Dreiviertelstunde, eine Stunde unterhalten? Ist es anstrengend für Sie?
Ja, schon.
Ja?
Ja.
Also Sie brauchen da ein bisschen so eine innere Vorbereitung drauf.
Mhm.
Ich weiß, dass ich da jetzt hingehe, ich mache das jetzt.
Ja, ich werde auch eine Nachbereitung brauchen für mich.
Ja.
So ganz viel Ruhe und Entspannung und genau, und dann auch eine Zeit lang nicht reden. Also weil es ist schon sehr anstrengend, sich das alles nochmal irgendwie so vor Augen zu führen und das auch adäquat zu beantworten.
Also das hat nach wie vor nichts mit dem zu tun, wie Sie vor der Covid-19-Infektion waren.
Nee, was ich auch merke, ist, dass meine Stimme viel schneller ermüdet. Also ich hatte ja auch Logopädie eine Zeit lang, weil durch diese Pneumonie, diese Corona-Pneumonie und den Husten hat sich... ich glaube, das linke Stimmband so ein bisschen ausgeleiert und schließt alles nicht mehr so richtig. Deswegen werde ich sehr, sehr schnell heiser. Ja.
Gehen wir noch mal kurz zurück. Also es gab dann noch mal zwei Corona-Infektionen nachgewiesene.
Mhm.
Wir sind jetzt so Mitte 2022 nach der ersten Hyperthermie, also nach dieser, ich nenne es mal Hitzetherapie einfach mal. Was haben die bei Ihnen bewirkt? Also war da richtig Krankheit dann wieder angesagt oder waren das so Infektionen ohne Symptome?
Nee, die zweite Corona-Infektion, die hat mich direkt wieder umgehauen. Also da habe ich auch wieder Herzrhythmusstörungen gekriegt, hatte Hochfieber bekommen und habe dann beim Notdienst, weil das am Wochenende war, angerufen und denen meine Geschichte erzählt. Und die haben dann auch einen Arzt vorbeigeschickt. Und der hat mir ein Medikament mitgebracht, was normalerweise unsere Patientinnen positiv im Krankenhaus bekommen, die über 60 sind. Einfach damit ich nicht direkt wieder so flachgelegt werde von diesem Virus.
Was war das für ein Medikament?
Paxlovid.
Okay, was man schon mal gehört hat auch, ne? Was öfter mal gegeben wurde, auch schon während der ersten Wellen und so weiter. Ne?
Genau,
ja. Das haben Sie bekommen, hat es geholfen?
Ja, ich war nach 5 Tagen wieder negativ und auch die Herzrhythmusstörungen haben danach wieder aufgehört.
Also war nicht zu vergleichen mit der ersten auslösenden Infektion vor 4 Jahren?
Nee. Die erste, die war ja grausig. Die war ja wirklich furchtbar, die ging ja auch super lange.
Mhm.
Und da habe ich mich ja sehr, sehr lange sehr schlimm gefühlt.
Trotzdem nochmal 2 Infektionen gehabt, also das hat sie dann nochmal zurückgeworfen und dann sind sie nochmal nach Bamberg gefahren.
Genau, ja. Der zweite Aufenthalt in Bamberg, das war im September 23.
Mhm.
Also jetzt auch
23. Also da war dann über ein Jahr zwischen diesen beiden Aufenthalten.
Muss auch. Die nehmen einen nicht früher.
Warum nicht?
Weiß ich nicht, das ist so deren Regel.
Haben die eine... Ja. Vielleicht auch hohe Nachfrage nach dieser Therapie?
Ja, mittlerweile schon. Also ich habe das ja dann auch wieder auf Social Media breitgetreten, wie toll Bamberg ist. Und dementsprechend sind viele Long-Covid-PatientInnen dahin. Und ein Professor hat mich einmal angerufen und meinte, dass die Nachfrage sehr gestiegen ist und dass sie jetzt eine Warteliste hätten.
Mhm.
Und ich hatte mich dann auch dann nochmal, ich glaube im März 23 in Bamberg gemeldet und meinte, mir geht's wieder echt schlecht, so nach der dritten Infektion. Und die haben dann gesagt, aber es müssen 365 Tage zwischen den 2 Aufenthalten liegen. Und dann hatten sie mir für September 23 einen Termin gegeben. Bis dahin habe ich mich dann noch so durchgeschleppt, mehr schlecht als recht.
Also wenn man jetzt ein Jahr zurückgeht, dann war es da auch eine schwierige Zeit zwischen März und September.
Die war nicht so schwierig wie davor, weil ich viele handwerkliche Sachen mitbekommen habe, einen kleinen Werkzeugkoffer mit, was tut mir gut, wie kann ich mich entspannen, Pacing, das ganz große Wort, was ich dann ja wieder ganz eng praktiziert habe.
Können Sie es kurz erklären nochmal?
Pacing ist, dass man nicht über seine eigene Anstrengungsgrenze drüber hinausgeht, sondern dass man schaut, bis wohin reicht meine Energie und auf gar keinen Fall diese Energie zu 100% aufbrauchen, sondern eher nur so zu 80%, damit man immer noch was übrig hat.
Die man dann auch vorher einmal festlegen muss, wo die ist, diese Grenze.
Genau, was total schwierig ist.
Ja, weil die verändert sich ja auch mit der Zeit. Also wo würden Sie jetzt sagen, im Vergleich zu unserem letzten Gespräch, ist die heute deutlich höher als damals?
Ja, doch schon. Also ich habe auf jeden Fall aufgebaut, weil ich halt dieses Pacing auch sehr streng betrieben habe und dann natürlich diese beiden Hyperthermien mir total geholfen haben. Also wie ich damals, ich glaube nach Bamberg kam ich beim ersten Mal rein und habe gesagt, ich habe so 40% Tagesenergie. Beim zweiten Mal kam ich rein und meinte, ich habe so 65% Tagesenergie und bin immer wieder raus mit so 80%, sag ich mal.
Ist aber ein Prozess, ne? Also das ging nicht von jetzt auf nachher, sondern ist ein ganz langer Prozess gewesen.
Ja, das geht super langsam. Und ich war noch nie so der ganz geduldige Mensch, aber ich habe mich jetzt sehr in Geduld geübt. Das musste passieren.
Wir gehen nochmal kurz zurück. Also März 23, nochmal eine schwierige Zeit. Viel dann auch selber auf sich achten, sage ich mal, indem man die Leistung nicht überzieht. Wie sind Sie da durchgekommen in der Zeit? Also was haben Sie dann in der Zeit dann auch so gemacht? Weil Sie, ja, die Umschulung ist ja bis heute nicht genehmigt. Das heißt, Sie haben noch keine Umschulung gemacht. Haben Sie dann was anderes gemacht oder nichts gemacht? Oder?
Genau, ich habe mich, also dafür müssen wir noch mal in 22 zurückgehen, weil ich wurde im August 22 ausgesteuert. Also die Berufsgenossenschaft hat dann, waren diese 72 Wochen Verletztengeldzahlung waren um. Und nachdem die Berufsgenossenschaft gesagt hat, wir sind nicht mehr zuständig, weil sie glauben nicht, dass das Post-Covid ist, sondern laut denen ja ein Burnout-Syndrom. Und dann haben sie gesagt, sie zahlen nicht mehr weiter. Und deswegen musste ich mich beim Arbeitsamt melden. Und die haben mir dann ALG1 bezahlt, was unfassbar wenig war. Und was mir natürlich noch mehr Druck gemacht hat.
Auch im Vergleich zu dem, was vorher kam von der Berufsgenossenschaft.
Ja, also und es ist ein furchtbares System, weil also die Arbeitsagentur hat nicht mein Gehalt zum Berechnen des ALG1 benutzt, was ich vor der Erkrankung hatte, weil ich ja 78 Wochen krankgeschrieben war. Und man muss, um das vom Gehalt berechnen zu bekommen, muss man in den letzten zwei Jahren mindestens 150 Tage gearbeitet haben. Dadurch, dass ich aber so lange krankgeschrieben war, habe ich nur 123 Tage gearbeitet. Mhm. Und dementsprechend haben die einen Pauschalbetrag mir gegeben, was 30 Euro am Tag waren. Und davon musste ich halt alle Lebenserhaltungskosten weiter zahlen. Und eigentlich sind so ungefähr 96% von diesem Geld für meine Miete draufgegangen. Und den Rest bin ich ins Minus gefallen und musste mir halt Geld leihen von anderen Leuten.
Also das heißt, die Situation war so, Sie hatten im Grunde verbrieft, ich kann leistungsmäßig gerade nicht arbeiten, umschulen darf ich nicht und fühle mich jetzt aber auch nicht so krank, dass ich gar nichts machen will, hänge jetzt aber irgendwie in diesem Arbeitslosengeld drin. Das war die Situation.
Ja, das war die Situation.
Wie haben Sie das für sich, sag ich mal, überwunden oder verarbeitet?
Das hat mir krass Druck gemacht. Also weil ja auch zu dieser Krankheit dann auch noch der finanzielle Druck kam und das war schlimm. Das war ja im August und da habe ich mich dann hintergeklemmt und habe dann in der Uniklinik rumgefragt und habe gefragt, Leute, wer weiß was, kann ich irgendwo hin in einen Funktionsbereich, wo es keine Schichten mehr gibt, wo es keine Pflege am Patienten gibt, unten in die Radiologie oder in die Strahlentherapie, irgendwo hin, wo ich Knöpfe drücke und anwesend bin und dann Geld kriege. Und
Und ging das?
Ja, tatsächlich habe ich eine alte Leitung angerufen, also eine nicht eine alte Leitung, also der ist immer noch Leitung, aber aus meiner Fachweiterbildung, daher kannte ich ihn und habe ihm die ganze Geschichte erzählt. Und er meinte zu mir, Sandra, such gar nicht weiter, komm zu uns auf die Onkologie, Hämato-Onkologie in die Med1. Wir suchen nämlich eine Chemonurse. Und dazu braucht man nämlich diese zweijährige Fachweiterbildung, die ich ja zum Glück absolviert hatte. Und jetzt arbeite ich da Montag bis Freitag, habe ganz normale Zeiten von 7.30 bis 15.30 und hänge Chemotherapie an Patienten an.
Mhm. Und wie kommen Sie da zurecht? Also ist ja erstmal eine tolle Nachricht, muss man ja sagen. Genau. Das ist ja mal was Positives. Ja. Und waren Sie sehr, also wahrscheinlich war das ein Riesensprung, als das dann geklappt hat. Erleichterung.
Ja, vollkommen. Also ich musste dann nochmal eine Wiedereingliederung machen, weil ich durfte nicht aus dem Krank direkt voll arbeiten. Also habe ich eine vierte Wiedereingliederung im Oktober 22 gestartet. Mhm. Und
aber Sie waren doch damals dann schon im Arbeitslosengeld, trotzdem noch krankgeschrieben.
Trotzdem krankgeschrieben, genau, das brauchte ich auch, weil sonst hätte das Arbeitsamt gesagt, nee, schreib Bewerbungen. Und ich hatte einen ruhenden Arbeitsvertrag bei der Uniklinik.
Zum Glück.
Genau.
Oder?
Und dann, ja, die haben mich nicht gekündigt, alles gut, weil ich habe auch einen Grad der Schwerbehinderung bekommen, deswegen habe ich Kündigungsschutz. Mhm. Das ist ganz nett.
Sonst wäre das wahrscheinlich so nicht gegangen.
Ich habe von vielen gelesen, die dann gekündigt wurden, aus anderen Arbeitgeberverhältnissen. Und bei mir ist das zum Glück ausgeblieben. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Wir waren dabei, dass es eine große Erleichterung war,
ja,
wieder reinzukommen dann in den Job. Und Sie mussten erstmal eine Eingliederung machen.
Genau, ja, diese 6 Wochen Wiedereingliederung. Und danach musste ich meinen kompletten 2-Jahres-Urlaub immer aufbrauchen, weil in dieser Zeit der Krankheit ist mein Urlaub nicht verfallen. Sondern ich habe den gespeichert und dann hatte ich erstmal 3 Monate Urlaub. Und dann konnte ich Anfang 23 dann richtig als Chemonurse auf die Med 1 kommen und anfangen. Und mache dann eine 5-Tage-Woche, was erstmal so gut klappt. Aber ich merke schon, dass es sehr, sehr anstrengend ist. Also es gibt so 2 Perspektiven. Die eine, die Post-Covid-chronisch-Krank-Perspektive, die sagt, wow, das ist total anstrengend und ist schon eigentlich fast zu viel. Und dann die ehemalige gesunde Sandra, die sagt, wow, das ist total läppsch, was ich da mache. Ich hänge Infusionen den ganzen Tag. Und vorher habe ich ja andere Tätigkeiten gemacht, die körperlich viel, viel anspruchsvoller waren. Und jetzt macht mich einfach dieses 8 Stunden auf der Arbeit sein, auf den Beinen sein, ermüdet mich halt. Meine KollegInnen wissen alle um meinen Zustand und ich darf auch vom Betriebsarzt nicht mehr als 5 Kilo heben. Und alle achten da drauf und es ist unfassbar gutes Team und ich liebe die alle sehr. Mhm. Aber es ist trotzdem irgendwie, dass ich dann nach dem Dienst nach Hause gehe und erstmal wirklich damit beschäftigt bin, mich zu erholen. Und ich habe gemerkt, aktive Erholung ist besser für die Fatigue als so eine passive. Also nicht einfach nur hinlegen und schlafen, sondern Yin-Yoga machen oder mich auf eine Shakti-Matte legen oder meditieren, sondern den Körper so richtig runterholen und nicht einfach nur
also bewusst
schlafen
was
und weg.
Tun für sich.
Mhm, genau.
Das ist schön, dass das so geklappt hat, muss man sagen, irgendwie. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, diese 2 Herzen, die da in einer Brust schlagen. Einerseits dieser Blick auf sich selbst aus der früheren Perspektive und dann natürlich die Realität. Aber das schwingt immer noch mit, dass es irgendwie schwerfällt zu akzeptieren, dass man das so nicht mehr machen kann.
Ja, und es ist auch ein Prozess, das irgendwie so unter einen Hut und klar zu kriegen. Und dieses neue Leben, also ich meine, ich bin jetzt im 4. Jahr meiner Post-Covid-Erkrankung. Mhm. Viele fragen mich, wird das nochmal? Glaubst du, das wird besser? Also ich meine, wenn ich mich selber vergleiche mit mir 2020, 2021, klar, dann wurde es definitiv besser. Aber gesund ist halt was anderes. Hm. Und ich glaube, also ich nenne es immer das neue Leben. Und das ist auch gut. Das ist nicht mehr so wie das alte, aber es ist gut. Nicht ganz furchtbar, aber ich komme klar.
Und so beantworten Sie die Frage auch danach. Also Sie wissen auch, das, was ich da hatte vor der Covid-19-Infektion 2020, das kriege ich wahrscheinlich nicht wieder.
Nee, genau. Also damit habe ich mich schon abgefunden und das sage ich mir auch. Wenn es wiederkommt, dann freue ich mich total. Aber wenn es nicht wiederkommt, ich glaube, dann ist die Enttäuschung nicht so groß. Hm. Und ja.
Wir haben ja jetzt ganz viel auch gesprochen über verwaltungstechnische Herausforderungen. Ja, wie viel Geld bekomme ich hier? Kann ich diese Umschulung machen? Wer akzeptiert meine Erkrankung? Was stand denn dann da die letzten 2 Jahre im Vordergrund? War das mehr so dieses Kämpfen um Anerkennung und um dann auch letztlich Unterstützung finanziell und behördlich? Oder war es dann doch dieses persönliche Wohlbefinden? Wo ist das denn dann geblieben und wie war das?
Nee, ich habe irgendwann nämlich auf mein persönliches Wohlbefinden konzentriert. Also weil dieser ganze Verwaltungsakt, der ist einfach sehr, sehr energieraubend. Und man arbeitet so richtig gegen Windmühlen. Und es ist schwierig mit der Berufsgenossenschaft. Also ich habe 7 niedergelassene Ärzte in Köln, die mich betreuen auf verschiedenen Organebenen. Und die alle sagen, deine Beschwerden kommen von Post-Covid. Und dann gibt es einen berufsgenossenschaftlichen Gutachter, der sagt nein. Und dann wird dem halt ganz viel Gewicht zugesprochen. Und mir wird vorgehalten irgendwie, dass ich das simuliere oder Trittbrettfahrerin bin und mich da auf einer Krankheit ausruhe, die es gar nicht gibt.
Aber geht das überhaupt noch? Weil es gibt doch inzwischen sehr, sehr viele Studien. Also die Post-Covid-Erkrankung ist noch lange nicht sehr gut erforscht, aber es ist einiges mehr bekannt darüber als noch vor 2 Jahren, als wir uns zum letzten Mal gesehen haben.
Ja.
Findet das nicht auch seinen Niederschlag dann bei den Behörden in der Verwaltung?
Also in der Berufsgenossenschaft noch nicht. In der Schwerbehindertenbetreuung ja. Also die haben mir ja einen Grad der Behinderung von 50 gegeben, ohne irgendwas nachzufordern. Also die haben ja auch nur entschieden anhand von Aktenlage. Ich habe alle meine Befunde hingeschickt. Und dann haben die eingestuft und sagten, GdB von 50.
Was erleichtert das? Also welchen Nutzen hat das für Sie?
Mir hat das diesen Kündigungsschutz gebracht, für den ich sehr, sehr dankbar bin.
Riesenerleichterung.
Total. Ja. 5 Tage mehr Urlaub im Jahr. Und steuerliche Vorteile. Also ich kann ein bisschen mehr von den Steuern absetzen, auch für meine ganzen Gesundheitssachen, weil ich bin immer noch in Atemtherapie 2-mal die Woche. Und das kostet natürlich.
Aber trotzdem, Sie sind ja super im Bilde über all diese Dinge. Steuern, behördliche Dinge, Anträge, Geld und so weiter. Also das heißt, das nimmt schon auch Raum ein. Wie ist es denn jetzt eigentlich? Also welche Art von Symptomen sind denn jetzt bei Ihnen? Also ich weiß noch, damals, als es anfing, vor 2 Jahren, da war es natürlich viel die Müdigkeit, da war es die Erinnerungslücken. Da haben wir beides gesagt, es ist noch da.
Ja.
Wenn Sie es mal vergleichen zu vor 2 Jahren, wie ist es heute?
Dann würde ich sagen, Fatigue ist auch noch da, aber nicht mehr so schwer wie damals. Konzentration bei Überforderung auch noch ein bisschen angeknackst. Ich habe halt eine starke Infektanfälligkeit. Ich nehme also
für alles Mögliche.
Für alles mit, und aber auch alles rutscht mir in die Lunge. Also meine Lunge ist einfach angegriffen und das ist jetzt meine Schwachstelle im Körper. Dementsprechend rutscht da alles hin.
So einen normalen Schnupfen gibt es eigentlich nicht mehr.
Zack.
Immer gleich.
Also Bronchitis. Es fängt immer, genau, ja. Alles direkt runter. Ja, Nebenhöhlen, und das fällt auch runter. Halsschmerzen, es fällt runter. Also alles geht jetzt immer in die Lunge. Ich habe immer noch mit Haarausfall zu tun. Ich habe sehr schnell Halsschmerzen und immer hier so geschwollene Lymphknoten. Also diese ganze Lymphbahn ist immer angeschwollen. Ich habe immer noch diese Spannungskopfschmerz, die wir tatsächlich jetzt einmal mit Botox ein bisschen in den Griff gekriegt haben.
Tatsächlich?
Ja. Also
wohin wird das dann
gegeben? Das haben wir hier über die Stirn, genau. Und das hat total Erleichterung gebracht. Aber jetzt ist der Kopfschmerz gewandert nach hier oben hin. Also der Körper sucht sich seinen Weg, mir meine Schmerzen zu geben.
Brauchen Sie das dann auch immer wieder mal? Oder war das dann wirklich nur einmalige Geschichte?
Wir haben es jetzt einmal ausprobiert.
Ja.
War so ganz nett. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde es schon cool, irgendwie die Kopfschmerzen auch anders in den Griff zu kriegen. Und mit Entspannungstechniken und sowas geht das auch. Und
haben Sie viel Schmerzmittel nehmen müssen die letzten 3-4 Jahre?
Am Anfang. Also ich habe ja die ersten 1,5 Jahre habe ich ja auf Schmerzmittel gelebt, weil mir ja dann nicht nur der Kopfschmerz, sondern der ganze Körper die ganze Zeit wehgetan hatte. Aber jetzt nehme ich so gut wie gar kein Schmerzmittel mehr. Also weil es ja auch schmerzmittelinduzierten Kopfschmerz gibt, ne? Und der Körper dann irgendwann nicht mehr so richtig unterscheiden kann. Wir haben das damals einmal unterbrochen mit einem Medikament, was aber auch als Antidepressiva irgendwie wirkt. Das habe ich einmal für 5 Wochen genommen und dann wieder abgesetzt. Und danach war auch das mit dem Kopfschmerz besser.
Aber das ist jetzt alles nicht mehr notwendig. Also Schmerzmittel brauchen Sie nicht mehr. Also es ist schon deutlich besser geworden, aber man kann nicht sagen, dass es weg ist.
Nee, weg ist es nicht. Es wird auch alles doller, wenn ich mich überlaste. Also wenn ich zu sehr in meine alten Gewohnheiten zurückfalle und sage, oh, ich treffe mich viel mit Freunden, ich gehe viel spazieren, ich arbeite gleichzeitig noch, dann mache ich hier noch was und da noch was. Auch wenn ich mir nicht genügend Schlaf selber zumute oder gebe. Und dann kommen die Symptome alle hoch. Also ich war auch letztes Jahr nochmal in einem Crash, wo dann ja wieder alles schwer wird und wo ich mich fast nicht bewegen kann und viel liege und nicht richtig bewegen kann und sowas alles.
Haben Sie das öfter noch, dass man sagen könnte, so einen richtigen Rückfall, oder ist es jetzt relativ stabil geworden?
Also seit dem 2. Mal Bamberg ist es relativ stabil geworden.
Also seit Herbst 23, noch nicht lange,
ja, nee.
Kann man sagen. Knappes halbes Jahr, wenn überhaupt.
Ja, genau.
Es gibt ja wirklich eine Menge große Studien inzwischen über Long-Covid und da weiß man, dass ungefähr 7-8% nach einer Covid-Infektion Long-Covid haben oder Post-Covid. Ungefähr 2% von diesen 7-8 kommen eigentlich gar nicht mehr hoch. Also haben immer noch Schwierigkeiten, auch nach Jahren überhaupt aufzustehen oder sind so richtig dauerhaft ans Bett gefesselt. Zu denen gehören sie zum Glück nicht.
Nee, da bin ich wirklich dankbar für.
Kennen Sie Leute, bei denen das auch noch krasser gelaufen ist als bei Ihnen?
Ja, ich bin ja in so einer Selbsthilfegruppe für Long-Covid Deutschland über Facebook und da sind, ich glaube, mittlerweile knapp 9000 Betroffene, wobei jeden Tag auch welche wieder aussteigen und neue dazukommen. Und da gibt es auch welche, die sind von dem ME/CFS dann, wohin das dann ja ausartet, betroffen. Und wir haben, ich glaube, ich war bis jetzt nur zweimal anwesend, auch manchmal so Online-Treffen via Zoom. Und also, was die dann da alle erzählen, da bin ich wirklich noch gut dran. Und da sitze ich hier und kann gehen und meinen Körper bewegen. Da bin ich sehr dankbar für.
Und zum Glück auch heute zu uns kommen.
Ja.
Wie gestalten Sie denn inzwischen Ihren Alltag? Also, Sie haben ja vorhin erzählt, arbeiten gehen, 5 Tage die Woche, also Fulltime ein Job. Mhm. Also, Sie haben dann wahrscheinlich als Chemo-Nurse, also als Krankenpflegekraft, die Chemotherapien anhängt, am Wochenende dann wahrscheinlich frei.
Ja.
Also keine Dienste und so weiter. Diese Schichtdienste fallen auch weg. Trotzdem 100% Job und abends müssen Sie sich erholen. Also dieser Impuls, den Sie haben, zu sagen, ich möchte mich gerne mit Freunden treffen, ich bin aktiv und so. Wie kriegen Sie das hin?
Treffen mit Freunden nur am Wochenende. Also das ist wirklich mittlerweile so meine Regel, außer ich habe wirklich eine sehr, sehr gute Phase. Dann kann ich auch schon mal abends zu Freunden, die mir keine Energie rauben. Es gibt ja so manche Menschen, die brauchen Energie. Und es gibt Freunde von mir, da kann ich mich total fallen lassen und da muss ich nichts machen. Und mit denen habe ich eine gute Zeit und die geben mir eher Energie. Mhm. Und zu denen kann ich auch unter der Woche. Aber so am Wochenende ist dann eher... sind die anderen dran.
Und da wissen Sie auch schon ganz genau, wer das ist.
Ja, das habe ich.
Welche Menschen da für Ihnen Kraft geben können.
Ja.
Sind da auch Menschen gekommen, beziehungsweise auch vielleicht welche gegangen in der Zeit?
Ja, sind auch gegangen.
Ja?
Ja.
Weil Sie nicht mitgehen konnten oder weil Sie es nicht verstanden haben? Oder?
Ich weiß nicht, ob Sie es nicht verstanden haben, aber irgendwie, es war halt, ich glaube, so im Endeffekt hat vielleicht die Akzeptanz gefehlt oder dieses so, hey, es muss dir doch jetzt langsam mal besser gehen. Und dann hat sich's auch irgendwie so entfernt, weil wenn man sich nur noch am Wochenende treffen kann und dann kann derjenige 3 Wochenenden hintereinander nicht und ich bin dann auch verplant, dann lebt sich's natürlich so ein bisschen auseinander. Und irgendwann fehlt mir dann auch die Kraft dazu, immer zu sagen, okay, ich gehe noch mal hin und halt Kontakt, ich halt Kontakt. Andersrum könnte es ja auch passieren. Und dann habe ich das dann einfach manchmal so im Sande verlaufen lassen. Mhm. Und dementsprechend sind da auch welche gegangen. Mhm. Aber die Guten sind geblieben.
Können Sie denn so eine Art Beziehung führen? Also ist das möglich? Oder wäre das auch ganz wichtig, dann zu sagen, wer das ist?
Also eine romantische Beziehung, oder?
Sowas, ja, zum Beispiel.
Ja, also ich glaube schon, dass ich das führen kann. Ich habe nur momentan kein Interesse. Also es ist halt, ich bin gerade wieder sehr viel mit mir selber beschäftigt und da jetzt jemand Neues wieder so reinzulassen ins Leben. Und ich bin auf Dates, aber diese Dates, die arten halt sehr schnell aus in so ein Gespräch über Long-Covid. Und dann bin ich in so einem, auch wieder wie in sowas hier, in so einer Interview-Situation. Und das finde ich manchmal sehr anstrengend, dann so im Privaten, das immer wieder zu erzählen und sowas alles.
Klar. Also Sie brauchen eigentlich Menschen um sich herum, die schon wissen, wo Sie stehen ungefähr.
Genau.
Und nicht also das alles erklärt haben wollen.
Ja, genau. Ja. Deswegen Dates gehe ich hin, aber auch nur, wenn ich in einem guten Setting wieder bin. Aber es ermüdet mich dann auch sehr schnell.
Ist ja auch sehr anstrengend.
Mhm.
Ja,
vor allem dann wieder alles wahrzunehmen und aufzunehmen, was der andere mir erzählt. Ne? Und der will ja auch was von sich erzählen. Und das dann auch zu merken und zu sagen, okay, cool, da habe ich Interesse dran.
Ja. Geht nicht immer.
Geht nicht immer, ne.
Haben Sie denn also auch so ein gewisses Level, was Sie brauchen an Empathie, also an Zuwendung? Oder sagen Sie, nee, ich will eigentlich gar kein Mitgefühl jetzt hier haben oder so? Oder fällt es Ihnen auch manchmal schwer, die Leute um Hilfe zu bitten? Oder ist es gar nicht notwendig?
Nee, das habe ich gelernt. Also das war ja, glaube ich, beim letzten Mal auch ein Thema, dass ich ja schwierig Hilfe zulassen konnte und dass ich ja auch meiner Mutter sehr, sehr lange nichts erzählt habe und so. Aber das geht mittlerweile alles besser. Ich kann auch jetzt Verabredungen absagen, auch selbst wenn die mit der Familie sind oder irgendwelche feiern und sagen, mir geht's nicht gut, meine Energie ist niedrig. Und dann kommt davon überall Verständnis. Und doch Zuwendung und Mitgefühl, das finde ich schon eine gute Eigenschaft, wenn es halt nicht zu viel ist und oh, du arme, arme. Aber so einfach dieses mit mir fühlen und sagen, boah, wie kacke ist das? Das finde ich eigentlich eine schöne Bestätigung und das hilft mir, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin nicht mehr allein in meinen Emotionen.
Kommt es auch ein bisschen drauf an, wie man mitfühlt? Also so richtiges Mitleid stelle ich mir eher unangenehm vor.
Ja, nee, genau. Also ich mag es gerne, wenn sich jemand quasi mit mir kurz aufregt. Und dann reicht es aber auch wieder.
Ja. Wie wichtig ist der Austausch mit anderen Betroffenen? Also ich sag mal, Menschen, die langzeiterkrankt sind, Sie haben gesagt, Selbsthilfegruppe, ist es ganz wichtig, da auch drin zu sein?
Ich finde es gut für den Informationsaustausch. Man muss aber, oder ich musste selber darauf achten, dass ich da nicht zu viel reingehe. Und ich habe auch Wochen und Monate gar nicht in diese Selbsthilfegruppe reingeschaut, weil es dann manchmal doch schwer ist, die anderen Schicksale zu ertragen. Und
die sind ja sehr unterschiedlich alle.
Ja,
es gibt ja dieses eine Long-Covid, gibt es nicht.
Nein, genau. Es ist so unterschiedlich. Ja.
Also jeder hat seinen anderen Verlauf.
Ja, genau. Ja. Deswegen so, man findet immer Gleichgesinnte in dieser Selbsthilfegruppe, weil es sind ja über 9000 Leute. Und man findet auch welche, die schon ewig dabei sind und die ganz, ganz tolle Tipps haben. Aber man findet auch die, die quasi jeden Tag schreiben, wie schlecht es ihnen heute geht. Und ich kann das dann irgendwann nicht mehr hören. Also weil ich bin nicht dieser Typ, der sich jeden Tag über den Zustand beschwert. Ich finde das selber total anstrengend, wenn ich das mache. Und umso anstrengender finde ich das auch von anderen zu hören. Deswegen die Dosis von dieser Selbsthilfegruppe ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man die für sich persönlich findet.
Haben Sie gefunden?
Ja.
Haben Sie denn da auch Freunde gefunden in solchen Netzwerken mit anderen Betroffenen? Also sind da auch neue Freunde dazugekommen?
Eine, aber eine gute.
Aber man hat schon so ein gegenseitiges Grundverständnis, was vielleicht andere nicht mitbringen.
Total, das hilft. Es hilft unfassbar viel, wenn man jemanden findet, der sagt, ah, das, was du fühlst, habe ich auch durchgemacht oder mache ich gerade auch. Ja. Das ist so Balsam für die Seele, ist unfassbar.
Tut es auf der anderen Seite auch mal gut, mit Menschen zu tun zu haben, die das einfach nicht haben, die nicht da drin stecken?
Ja, also das muss halt ausgeglichen sein, ne? Sich nur in diese Krankheit fallen zu lassen, sage ich mal in Anführungsstrichen, das ist auch nicht gut. Also dann versumpft man so und versinkt man. Ich brauche auch meine Freunde, die mir aus ihrem Leben erzählen, die mich vielleicht auch mal animieren, irgendwo mit hinzugehen, ins Theater oder sonstiges, wenn der Tag gut ist, oder ins Kino. Aber nur über die Krankheit reden, das ist nicht gut. Also das, sonst erdrückt es.
Sie machen auf mich jetzt nicht den Eindruck, also es gibt Freunde und Sie haben es inzwischen eine Form gefunden, wann treffe ich mich, wann treffe ich mich nicht. Beziehungen wollen Sie im Augenblick keine. Fühlt man sich trotzdem manchmal allein, vielleicht auch allein gelassen?
Nee, das Gefühl habe ich nicht. Also ich suche mittlerweile tatsächlich eher das Alleine sein. Ich bin auch in der Zeit umgezogen, wieder zurück in eine WG, weil ich mich in meiner alten Wohnung, wo diese Corona-Erkrankung ausgebrochen ist und wo ich so viele schlimme Stunden verbracht habe, ich konnte nicht mehr in dieser Wohnung sein. Und ich dachte halt, dann gehe ich in eine WG, da habe ich immer Leute um mich, dann versacke ich nicht so und dann vereinsame ich nicht. Jetzt habe ich tatsächlich eher das Bedürfnis, mich also wirklich regelmäßig zurückzuziehen. Und auch da brauche ich das Pendel zwischen, ich bin aktiv mit Menschen, sei es auch nur auf der Couch und im Gespräch, und ich bin aktiv ruhend mit mir selber.
Mhm. Ja, das haben Sie uns damals erzählt, wie das war in der Wohnung. Ich habe es noch wirklich bildlich jetzt genauso wieder vor mir. Ja. Kann man alles nachhören in unserem ersten Gespräch, das wir vor ziemlich genau 2 Jahren geführt haben. Können Sie für sich so sagen, jetzt in den letzten 2 Jahren, also es hat sich ja viel verbessert, manches ist auch noch da, manche Baustellen sind noch offen, Beispiel Umschulung. Wollen Sie die überhaupt noch machen?
Nee, die habe ich eigentlich abgehakt. Also eigentlich finde ich diesen Job, den ich jetzt gerade mache, ganz gut. Ich würde da gerne reduzieren, weil ich merke, 5 Tage Woche ist auch zu viel. Ich glaube auch, dass ein Studium hart wäre, dass mich das viel, viel fordern würde.
Stand im Raum, ne?
Als Umschulung dieses Studium. Ja. Und ich glaube auch, dass wenn ich hinterher Pflegepädagoge studiert hätte und dann an die Schule gegangen wäre, das ja auch anstrengend, Jugendliche zu unterrichten.
Also das heißt, wenn die jetzt nach 1,5 Jahren nochmal anrufen und sagen, so, Frau Lusiak, jetzt können Sie es machen, würden Sie wahrscheinlich Nein sagen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich würde lieber jetzt da, wo ich jetzt bin, bleiben und mich da mehr etablieren und das genießen. Vor allem, weil das Kollegium und die leitende Ebene so unfassbar empathisch und gut ist.
Ist ja schön, dass es sowas dann für Sie möglich war. Ist ja auch nicht so selbstverständlich, muss man sagen.
Vollkommener Glücksgriff.
Kennen Sie da andere Beispiele von anderen Betroffenen, die das nicht haben, diesen Rückhalt? Sie haben ja auch erzählt, es gab Leute, die wurden gekündigt.
Ja, genau. Also solche Geschichten liest man dann auch in der Selbsthilfegruppe, ne? Von Leuten, die gekündigt werden, von Leuten, wo der Chef oder die Chefin kein Verständnis hat, die so eher wegekeln will. Leute, die von jetzt auf gleich gekündigt werden, ohne irgendwie sagen, ich weiß gar nicht warum. Oder halt welche, die sagen, ich finde meinen Beruf nicht wieder zurück. Und die auch vor diesem Thema Umschulung stehen und sagen, aber ich weiß gar nicht was. Also ich finde es auch eine total schwierige Entscheidung, wenn man sich vorstellt, ich habe mich mal für einen Beruf entschieden und irgendwann mitten im Leben, nicht aus Eigenantrieb, sondern von außen wird dir gesagt, so, jetzt such mal was anderes. Und es ist ja diese Krankheit, die sagt, such dir was anderes.
Haben Sie das Gefühl, dass die öffentliche Akzeptanz für Long-Covid, dass die gewachsen ist in den letzten zwei, drei Jahren?
Doch. Also ich finde es auch spannend. Auch jetzt auf der Zugfahrt hierhin haben halt alle, kommt halt so ins Gespräch, wohin fährst du, was machst du? Und auch da, wenn man Post-Covid sagt, alle haben jetzt gerade eine Geschichte, dass die jemanden kennen, der auch Post-Covid hat. Oder dass sie selber Corona hatten und sagen, oh, seitdem bin ich auch nicht mehr derselbe. Ich bin auch so müde oder meine Gelenke tun mir weh. Also ich habe das Gefühl, dass alles so ein bisschen nachvollziehen können, weil vielleicht alle so einen Hauch Überbleibsel haben, die jetzt vielleicht nicht so einschränkend sind wie so ein Post-Covid-Syndrom. Mhm. Aber dass die merken, okay, Corona macht was. Und es ist nicht nur eine Infektion wie ein Schnupfen und danach geht es einem wieder gut.
Ja, es geht ja häufig so ein bisschen verloren, dass man auch mal eine Corona-Infektion gehabt haben kann. Es gibt ja auch Fälle nach der Impfung von Post-Covid-Syndromen, dass man auch unter diesem verbrieften Symptom tatsächlich Dinge haben kann, die einen vielleicht nicht so wesentlich beschränken, aber trotzdem Dinge verändern. Ja, zum Beispiel das, was Sie gesagt haben, alles rutscht in die Lunge. Ich glaube, das könnten viele erzählen nach so einer Infektion. Was hat Ihnen denn jetzt so, wenn Sie jetzt mal so zurückgucken, kleine Zwischenbilanz ziehen, jetzt wo wir hier so zusammensitzen, am meisten geholfen in den letzten zwei Jahren?
Bamberg. Die Klinik in Bamberg, die Hyperthermie. Also das war für mich mein Punkt, wo sich alles umgedreht hat. Mhm. Und wo ja auch das Thema Achtsamkeit ganz, ganz stark in den Fokus gelegt wurde. Und mit, du musst auf dich hören, du musst auf deinen Körper hören und du musst dir viel, viel mehr Ruhe gönnen. Und da fing auch diese Akzeptanz an mit diesem so, okay, mein altes Ich, das gibt es nicht mehr, das kommt nicht mehr zurück. Sondern es gibt jetzt das neue Ich und das neue Ich ist geprägt von Achtsamkeit und Fokus auf mich und Meditation und Yoga und ich tue mir Gutes, um meinen Tag zu überleben.
Ja. Sie kommunizieren das ja auch sehr offen. Also Sie sind ja öffentlich gewesen, eigentlich fast von Anfang an, muss man sagen. Mhm. Sie haben sich relativ schnell entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen, über die sozialen Medien.
Ja.
Aber auch über die klassischen Medien, also Fernsehen waren Sie, glaube ich, zu sehen mal. Sie haben Ihre Geschichte ja auch bei uns jetzt erzählt, tun es jetzt wieder.
Ja.
Ist es auch so eine Komponente, die irgendwie Einfluss hatte auf die Entwicklung, also so öffentlich zu sein? War das manchmal auch anstrengend?
Das war anstrengend, aber das war jetzt nicht so eine, also ich habe das ja nicht fokussiert, irgendwie so in der Öffentlichkeit stattzufinden, sondern ich habe halt gedacht, wenn mich Leute anfragen, und die Energie passt, dann sage ich ja. Und ich glaube, also ich fand es immer total hilfreich, wenn es irgendeinen Artikel über irgendeinen Long-Covid, Post-Covid-Betroffenen gab. Ich habe das gerne gelesen, weil ich mich da auch wiedergefunden habe. Und mir tat das gut zu sehen, ich bin gar nicht alleine, sondern jemand in Hamburg hat das auch. Mhm. Und da bin ich dann gerne auch so eine Person, wo Leute zuhören und sagen, finde ich mich wieder, fühle ich. Vielleicht auch noch Anreize zu geben mit, das habe ich noch nicht probiert, das könnte ich mal machen oder diesen Fokus legen. Ich meine, ich habe ja auch wahnsinnig viele Tipps von allen Seiten bekommen und habe total viel ausprobiert. Habe auch ein paar nicht so gute Angebote gekriegt von Behandlungssachen, wo ich dachte, das ist mir sehr suspekt, das möchte ich nicht machen.
Zum Beispiel?
Da hat mich mal so ein Professor in München eingeladen, mich in eine was war das denn, so eine akustische, abgeschirmte Dunkelkammer zu legen? Und das wäre so eine Tinnitus-Behandlung. Aber das würde sich wohl auch positiv auf Post-Covid auswirken mit irgendwelchen Wellen. Ich habe es auch nicht ganz verstanden.
Das resultierte auch aus Ihrer Öffentlichkeit. Also es ging dann über die sozialen Medien, dass da jemand kam.
Genau, Von da kommen die halt dann alle. Ne? Man sieht mich dann halt im Fernsehen, dann haben die Redaktion angeschrieben. Die Redaktion hat es mir weitergeleitet. Mhm. Und
klingt wenig seriös an der Stelle.
Ja.
Ist es auch nicht, ne?
Also dieses Angebot von dem war absolut nicht seriös. Hm. Nee.
Aber es gibt ja schon auch, also es gibt ja nicht die eine Therapie. Sie haben jetzt durch Ihre Öffentlichkeit natürlich die Hyperthermie in Bamberg sehr beliebt gemacht. Ja. Die haben jetzt eine große Warteliste. Lag vielleicht nicht nur an Ihnen, sondern vielleicht auch an der Wirksamkeit. Mhm. Aber die eine Therapie, die gibt's immer noch nicht.
Nee. Es sind ja auch Leute nach Bamberg in die Hyperthermie aufgrund von meinen Erfahrungen und haben da ganz, ganz viel Hoffnung reingelegt. Mhm. Und dann war es das nicht. Mhm. Na, und dann tut mir das total leid. Dann denke ich mir so, oh nein, ich wünschte, wir hätten das eine, was allen hilft. Ne? Aber gab's halt nicht. Die einen sagen, wow, das war super. Ich kenne da welche, die auch vorher, weiß ich nicht, 10 Schritte gehen konnten und nach der Hyperthermie mit mir eine ganze Runde über die Station gedreht sind und sagten, krass, meine Energie oder meine Kraft in den Beinen kommt wieder. Und andere haben gesagt, ja, das hat nichts gemacht. Und ich meine, so war das ja für mich teilweise auch, ne? Irgendwelche Medikamente genommen, die von anderen empfohlen wurden, wo meine Hausärztin dann meinte, okay, können wir probieren. Hat nichts gemacht.
Also es funktioniert immer noch nach dem Prinzip Versuch und Irrtum. Es gibt nicht die eine Empfehlung zu sagen, geh da hin und mach das.
Nee.
Und dann hast du 70% Verbesserungschance.
Nee. Die große Hoffnung ist ja immer noch auf dieses Medikament BC007. Mhm. Aber auch da laufen ja die Studien total langsam an.
Haben Sie manchmal immer noch das Gefühl, so nach 4 Jahren mit so einer Krankheit zu leben, die noch nicht so richtig verstanden ist und die auch viele Leute einfach gar nicht verstehen?
Ja, doch. Also es wird ja auch immer noch viel psychologisiert und das wäre ja psychosomatisch und das würde man ja in einer normalen Gesprächstherapie wieder in den Griff kriegen. Ich bin seit Mai 21 in Verhaltenstherapie unter dem großen Begriff Krankheitsbewältigung, weil mir ja auch so viele Steine von außen in den Weg gelegt werden. Und also ich kann sagen, ich mag meinen Therapeuten. Aber geheilt hat es mich nicht. Also
geholfen hat es aber?
In der Form, Akzeptanz. Form.
Akzeptanz.
Genau.
Sie haben ja gesagt, ihr altes Ich, die alte Sandra Lusiak, lebensfroh, aktiv, voller Energie, die gibt es so nicht mehr. Jetzt gibt es eine neue Sandra Lusiak. Haben Sie sich mit der angefreundet?
Ja, die ist ganz nett. die ist halt entspannter jetzt, ne? Und ruhebedürftiger, kann auch mehr genießen und auch die kleinen Sachen sehen. Und sich darüber freuen. Ja. Und braucht nicht mehr so viel Action.
Und in Ihrem neuen Job sind Sie angekommen und ich bin gespannt, was Sie vielleicht uns in Zukunft nochmal erzählen können. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja nochmal wieder.
Gerne. So in 2 Jahren kann ich nochmal was erzählen.
Zum Beispiel.
Ja. Ja.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie nochmal gekommen sind und dass Sie Ihre Geschichte nochmal mit uns geteilt haben. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass diese Geschichten auch in der Öffentlichkeit auch so detailliert erzählt werden. Danke dafür.
Danke auch für die Einladung.
In der nächsten Folge von Corona, was ist geblieben, bringen wir euch mit Ulrike Till von der SWR Wissenschaftsredaktion auf den neuesten Stand in Sachen Forschung und Therapie von Long- bzw. Post-Covid. Alle Folgen des Podcasts könnt ihr bei uns im Netz und in der ARD Audiothek nachhören. Da gibt es dann auch nochmal das erste Gespräch mit Sandra Lusiak von 2022.
Corona, was ist geblieben? Ein Podcast des SWR. Konzept und Moderation Nabil Atassi, Sounddesign Marte Stoic, Grafik und Distribution Scarlett Messing, Redaktion im SWR Manuel Dörflinger und Carola Oldenkott. Alle Folgen jetzt anhören in der ARD Audiothek und auf swr1.de.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Im SWR3-Podcast True Care erzählt Host, Reporter und Intensivpfleger Ricardo Lange Krankheits- und Gesundheitsgeschichten von Menschen, die oftmals unsichtbar bleiben. Es sind Heldengeschichten, persönliche Schicksale, Geschichten des Zweifelns und lehrreiche Erzählungen über die Höhen und Tiefen des Lebens, erzählt von den Betroffenen selbst, eingeordnet von Ricardo Lange und Expertinnen und Experten. Dieser Podcast ist eine einzigartige Mischung aus Empathie, Erkenntnisgewinn und dem, was uns als Menschen ausmacht, hoffnungsvoll zu bleiben und Ja zum Leben zu sagen. Hören könnt ihr True Care in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.